Der RT Deutsch Podcast, aktuell.
Seit der Ankündigung der Türkei, die Regierung in Tripolis militärisch unterstützen zu wollen, rückt der Failed State Libyen wieder in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit. Dabei wird oft ergänzt, Russland unterstütze die Gegenseite, nämlich den aus dem US-amerikanischen Exil zurückgekehrten Feldmarschall Khalifa Haftar. Diesem gelang es mit Hilfe der libyschen Nationalarmee, kurz LNA, den größeren territorialen Teil des Landes unter seine Kontrolle zu bringen. Währenddessen weist Tripolitanien unter der Regierung von Faiz as-Sarraj eine höhere Bevölkerungsdichte auf. Nicht selten wird bei Libyen von Stellvertreterkrieg gesprochen. Die Frage, die ich heute mit dem Orientalisten und leitenden Forscher im Zentrum der Zivilisationsstudien der östlichen Länder, Andrei Tschuprigin, besprechen möchte, lautet: Wer vertritt welche Interessen in dem Land? Guten Tag, Herr Tschuprigin. Was halten Sie von der in Deutschland medial verbreiteten Behauptung, Russland unterstütze den Warlord Haftar, während die Türkei die Regierung von Sarraj unterstützt?
Sie ist nicht nur in den deutschen, sondern auch in den britischen, französischen und übrigens auch in den meisten arabischen Medien zu sehen. Das ist keine korrekte Bewertung der Ereignisse. Vielmehr hat Russland die Dialogkanäle mit Haftar offen gehalten. Genauso wie Russland Dialogkanäle mit Tripolis, Misrata und eine Reihe anderer Akteure des libyschen Konflikts all die Jahre offen gehalten hat. Moskau hat sich aus einem einfachen Grund für die Gespräche als geeignet entpuppt. Die Libyer wissen selbst ganz genau, das ist eine Tatsache, dass Moskau keine der kämpfenden Seiten direkt unterstützt. Weder mit Waffen noch mit Technik oder Ähnlichem. Das Einzige, was Russland unumstritten wiederholt getan hat, ist, das Geld für die westliche Abteilung der Zentralbank Libyens in Gosnak zu drucken. Dies hat man nicht verborgen und dies ist auch nichts Außergewöhnliches. Es diente dem humanitären Zweck, denn Menschen in Libyen besaßen kein Bargeld. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die sich vor 3 Jahren abspielte. Damals wollte ein Drehteam aus Russland eine Reportage über die Arbeit der Zentralbank in der Stadt Benghazi filmen. Für die Schnittbilder wollten sie Bilder von Banknoten aufnehmen, die durch einen Banknotenzähler laufen. Dafür musste die Leiterin der Filiale 3 Stunden lang in ganz Benghazi Bares zusammensuchen, damit das Geld für den besagten Dreh in den Zähler hineingeführt werden konnte. Somit hat Russland dann Geld für sie gedruckt. Übrigens wurde auch das von manchen Medien als Anlass dafür benutzt, um zu behaupten, dass Russland Haftar unterstützt. Russland hat die Tür für einen Dialog für alle offen gehalten. Auch wird in den Medien viel darüber gesprochen, dass Haftar in den letzten 4 Jahren oft nach Moskau gereist war. Aber wenn man alle Besuche von Vertretern aus Tripolis und von der Regierung der nationalen Übereinkunft, unter anderem auch deren Teilnahme am Waldai-Treffen, sowie Vertretern von Misrata und anderen politischen Gruppen zusammenzählt, dann waren diese Vertreter hier viel öfter als jene von Haftar. Natürlich hat Moskau dort auch wirtschaftliche Interessen. Trotzdem ist es Moskau gelungen, eine gewisse Distanz zu bewahren. Und das Ergebnis zeigt, sie sind nach Moskau gekommen, sie wären nicht nach Abu Dhabi gekommen. Diese Möglichkeit hatten wir bereits. Die Gespräche in Abu Dhabi haben zu keinem Ergebnis geführt. Übrigens, genau danach, im Februar 2019, hat Haftar mit seiner Offensive begonnen.
Doch es gibt in Libyen russische Kämpfer.
Seit September, erst seit September des vergangenen Jahres und keinesfalls früher, sind dort Söldner der privaten russischen Söldnerarmee Wagner aufgetaucht. Das ist keine russische Föderation. Sie sind vielleicht Russen aufgrund ihrer Nationalität, doch es ist ein privates Unternehmen. Es ist das Gleiche, dass Mitglieder von Academy, von Eric Prince, Drohnen für Haftar sowie als Piloten taktische Bomben geflogen haben, ebenfalls für Haftar. Dabei wurde Eric Prince von den Emiraten bezahlt und Eric Prince schickte seine Leute dorthin. Eric Prince ist ein Amerikaner. Heißt es nun, dass die USA auf Seiten von Haftar gekämpft haben? Wahrscheinlich nicht. Seit dem Jahr 2014 ist eine harte Konfrontation nicht nur zwischen dem Westen und Osten Libyens im Gange, sondern auch zwischen Khalifa Haftar und Fayez al-Sarraj. Was dabei wirklich jeder weiß, sogar Schüler in Moskau, ist, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Frankreich und auch andere Genossen recht erfolgreich und trotz des UN-Embargos samt Verbots von Waffenlieferungen und Lieferungen der Militärtechnik und Munition nach Libyen das Land recht erfolgreich mit all diesen Dingen versorgt haben. Mit Waffen, mit Militärtechnik, mit Munition und mit Fachleuten. Ganz besonders die Arabischen Emirate und Ägypten. Doch wenn wir jetzt zurückblicken und uns die Reaktionen der Weltöffentlichkeit, wenn man diese so ausmachen kann, betrachten, dann werden wir keine Reaktionen ausfindig machen können. Alle haben so getan, als würde das alles nicht passieren. Aber sobald Russen oder andere, wie zum Beispiel die Italiener, die sich dort von Zeit zu Zeit auf Seiten des Westens einmischten, zu sehen waren, dann ging der Alarm sofort los. Besonders wenn es um Russland ging. Dann heißt es, ah, guckt her, Verstoß gegen das UN-Embargo, Lieferungen, sie unterstützen dort und so weiter. Faktisch wurde die Regierung, die von der UN kreiert und anerkannt worden war, im Stich gelassen und der anderen Seite als Futter vor die Füße geworfen. Das ist eine Tatsache, das kann man nicht bestreiten. So etwas ist doch keine Politik.
Wir sprechen mit Ihnen darüber, wie die Interessen Dritter in Libyen aussehen. Dabei gehen die Interessen der Libyer selbst unter, wie ich finde. Nicht nur in unserem Gespräch, sondern generell in der Berichterstattung zu Libyen. Wen unterstützt die Mehrheit der libyschen Bevölkerung? Was wünscht sie sich?
Ja, die libysche Bevölkerung, vor allem über sie muss man sprechen. Erstens sind sie alle müde. Die Menschen sind erschöpft. Seit dem Jahr 2011 dauert der Krieg an. Menschen sterben, Schulen schließen, öffnen wieder. Das Geld fehlt. Die kaputte Infrastruktur wird nicht wiederhergestellt. Nur vereinzelte Stadträte haben es geschafft, einigermaßen die Staatlichkeit aufrechtzuerhalten, indem sie sich von dem Rest abgeschirmt haben. Es gibt keine eindeutige Haltung zu den unterschiedlichen Regierungszentren. Die Sehnsucht nach Gaddafi-Zeiten ist spürbar, da die Lebensqualität hoch war, es gab genug Geld. Es gab keine Beeinträchtigung im Leben eines einfachen Libyers. Nichtsdestotrotz wollen Libyer keine weitere autoritäre Regierung im Land. Sie wollen etwas Attraktiveres sozusagen, etwas, was ein Westler einigermaßen als Demokratie ähnlich bezeichnen kann. Dabei unterscheidet sich ihr Verständnis von Demokratie von dem, was wir im Westen unter Demokratie verstehen. Aber es ist auf jeden Fall keine Militärdiktatur. Und hier liegt das Problem, denn Haftar will herrschen. Ich denke, Haftar muss es auch sehen. Die Mehrheit der Bevölkerung in Libyen, das wäre der westliche Teil, will Haftar nicht an der Macht sehen. Es gibt durchaus ernstzunehmende Bedenken, dass Haftar der zweite Gaddafi sein könnte. Auf der anderen Seite ist die Haltung gegenüber der Regierung der nationalen Übereinkunft in Tripolis ebenfalls nicht eindeutig. Leute haben gesehen, dass Sarraj nicht in der Lage ist, die wirtschaftliche und soziale Infrastruktur intakt zu bringen. Es fehlt an allem, auch Erfahrung fehlt. Sarraj ist ein hervorragender Manager und Geschäftsmann, aber von Politik versteht er nicht viel. Es fehlt an Geschlossenheit innerhalb der Regierung der nationalen Übereinkunft, obwohl sie das Wort Übereinkunft beinhaltet. Erinnert euch an den mehrjährigen Boykott von Vizepräsident Ghatrani. Es fehlt an Mitteln, der Staatshaushalt bleibt leer.
Wodurch finanzierte sich der libysche Staat unter Gaddafi und wodurch finanziert er sich heute?
Unter Gaddafi war der Ölhandel die Haupteinnahmequelle. Das ist eine Tatsache, die man nicht ignorieren kann. Die Gewinne davon gingen zum Teil in die Staatskasse und das Finanzministerium hat sie entsprechend verteilt. Viele dieser Einnahmen bewahrte Gaddafi im Ausland auf. Geschätzte 120 bis 250 Milliarden Dollar und nach manchen Einschätzungen sogar noch mehr. Das sind die Summen, die Libyen in unterschiedlichen ausländischen Finanzinstitutionen deponiert hatte. Allen voran in den europäischen. Nach den Ereignissen im Jahr 2011 wurde die Infrastruktur und alles andere zerstört. Unter anderem das größte Trinkwasserprojekt der Welt, das sogenannte Great Man-Made River Projekt von Gaddafi. Das war wahrlich ein einzigartiges Vorhaben, denn in Libyen befinden sich ca. 31% allen Süßwassers aus ganz Afrika. Das ist ebenfalls ein sehr wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Die Regierung von Sarraj sagte: Jungs, gebt uns unser Geld zurück, damit wir weiterarbeiten können. Unsere Ölindustrie steht still, wir müssen sie wieder starten. Dafür fehlen uns die Mittel. Wir haben aber Bankguthaben. Das staatliche libysche Bankguthaben ist eine gute Summe, geben Sie es uns zurück, damit wir die Infrastruktur und die Industrie wieder aufbauen können, um endlich wieder Gehälter an die Menschen auszuzahlen. Meinen Sie, jemand hat Ihnen irgendetwas zurückgegeben? Nein, niemand hat irgendetwas zurückgegeben. Sie antworteten: Macht ihr irgendwie. Wir gucken, wann Sie sicher auf den Beinen stehen, dann sprechen wir über die Rückgabe des libyschen Geldes. Was ist das?
Soweit ich weiß, befinden sich die meisten Ölquellen unter der Kontrolle von Haftar.
Die Ölquellen, die sich unter der Kontrolle von Haftar befinden, beinhalten die wichtigsten Ölvorkommen und manche Ölhäfen des sogenannten Ölhalbmondes, jedoch nicht alle. Das ist noch nicht endgültig. Die Sache ist die: Das Hauptquartier der staatlichen libyschen Ölgesellschaft befindet sich in Tripolis. Das libysche Verteidigungskabinett hat beschlossen, dass nur es selbst den Handel mit dem libyschen Öl auf dem internationalen Markt betreiben kann. Das heißt, Haftar darf kein Öl verkaufen, obwohl er das natürlich tut.
Und was hindert ihn daran, mit den Ländern wie zum Beispiel Ägypten oder den Arabischen Emiraten Ölhandel zu betreiben?
Ganz einfach, Öl muss man doch irgendwie transportieren. Die Marine, die das Mittelmeer bewacht, muss nach geltendem Gesetz all die Öltransporter festnehmen, die nicht unter der Flagge der staatlichen libyschen Ölgesellschaft fahren. Das heißt, nach internationalem Recht gilt der Ölhandel, betrieben durch Haftar, als Schmuggel.
Торговля Хафтаром нефтью является контрабандой.
Fließen die Ölgewinne in die Staatskasse von Libyen?
Als Haftar die Ölquellen im Osten sowie die Ölhäfen des Ölhalbmondes im Süden von Libyen unter seine Kontrolle brachte, hat er demonstrativ verkündet, dass er all dies in die Hände der libyschen Ölgesellschaft übergibt. Das war eine politische Geste von ihm. Damit wollte er zeigen, dass er im Interesse Libyens agiert und nicht nur für seinen östlichen Teil. Was genau sie untereinander ausgemacht haben, ist eine schwierige Frage. Das ist nicht so einfach zu durchschauen. Man müsste an verschlossenen Türen lauschen. Im Westen Libyens gibt es auch Öleinrichtungen. Mindestens zwei davon arbeiten weiterhin unter international anerkannten Verträgen. Ein bisschen was davon fließt natürlich in die Staatskasse. Tatsächlich sollten die Einnahmen der Ölanlagen von Haftar ebenfalls in die Staatskasse fließen. Doch in Wirklichkeit ist das für mich schwer nachzuvollziehen. Ich vermute eher, dass nichts fließt.
Was denken Sie, was Libyen unter Haftar und was Libyen unter Sarraj erwartet? Auf welche Zukunft kann sich die libysche Bevölkerung mit dem jeweiligen Oberhaupt überhaupt einstellen?
Lassen Sie uns mit Faiz as-Sarraj beginnen. Sarraj ist jemand, der von den Vereinten Nationen und von der Europäischen Union ausgewählt wurde. Damals war Kobler UN-Sonderbeauftragter für Libyen. Sarraj wurde quasi gesagt, hör zu, wir haben dich ausgewählt, wir unterstützen dich, wir haben ein Abkommen unterzeichnet, fahr mal nach Libyen, dort wirst du Premierminister. Vereinige das Land und baue es nach einem europäischen Modell der Demokratie auf. Gemeint ist dabei die Staatlichkeit und genau das versucht Sarraj zu erreichen. Wenn sich ihm die Gelegenheit bieten würde, dann würde er einen Staat eher nach dem europäischen Modell aufbauen, eine parlamentarische Republik mit entsprechender Verfassung, die durch ein Volksreferendum abgestimmt wird und mit allem, was daraus folgt. Genau diese Schritte hat er auch versucht einzuleiten, mit der Hilfe von UN-Vertretern. Heute ist das Ghassan Salam. Ich muss hinzufügen, ob das europäische Modell überhaupt in einem nordafrikanischen, arabischen Land funktionieren kann, ist wirklich fraglich. In diesem Gespräch werden wir das nicht ausführlich angehen können. Alle Anstrengungen von Sarraj scheitern an Khalifa Haftar. Er wurde zum Marschall ernannt. Haftar will der Alleinherrscher Libyens sein.
Und was erwartet Libyen, wenn es Haftar gelingt, die Alleinherrschaft zu sichern?
Dieses Vorhaben kann er nur mit Hilfe des Militärs durchsetzen. Etwas anderes bleibt ihm nicht übrig. Sollte das Szenario eintreten, dann bricht ein noch heftigerer Bürgerkrieg aus. Es werden sich bewaffnete Gruppen gegenüberstehen. Das würde so eintreten, denn die überwiegende Mehrheit der Libyer will einen weiteren Militärdiktator nicht akzeptieren, unter anderem und vor allem in der Gestalt von Khalifa Haftar. Alle Libyer nehmen sein Streben nach Alleinherrschaft wahr. Hinzu kommt, dass er ein US-Bürger ist. Für Libyer ist das wie das rote Tuch für einen Stier.
Wie sieht die ideale Lösung für Libyen derzeit aus, Ihrer Meinung nach? Was muss die Führung als erstes unternehmen, um die Staatlichkeit wiederherzustellen?
Ich sage womöglich gerade etwas Kontroverses, aber das Optimale für Libyen wäre jetzt, dass die beiden Gespräche in Moskau und in Berlin gute Ergebnisse erzielen, dass die beiden Seiten ein Abkommen zum Truppenabzug sowie den dauerhaften Frieden unterschreiben. Damit dann mit diesem Hintergrund endlich die libysche Konferenz stattfinden kann. Die Konferenz, die am 16. April in Ghadames stattfinden sollte. Dort sollen die Libyer selbst über ihre Position zu der Verfassung und den Wahlen entscheiden und endlich für die eigenen Entscheidungen Verantwortung übernehmen. Damit meine ich die Vereinten Nationen und Europa. Ihr habt eine Regierung der nationalen Übereinkunft in Libyen gebildet. Dann unterstützt diese auch endlich. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Gebt endlich das eingefrorene libysche Bankguthaben dem Land zurück. Es ist nicht euer Geld, es ist libysches Geld. Gebt es der Regierung zurück, damit sie es in die inländische Problembehebung investieren kann. Dann werden wir die Lösung der Probleme und den staatlichen Wiederaufbau verfolgen können. Wenn das auch künftig nicht passiert, dann werden wir eine Verschlechterung des Konflikts in Libyen beobachten.
Die EU soll das eingefrorene libysche Geld dem libyschen Volk zurückgeben. Das finden der Middle East-Experte Andrejo Pregin am wichtigsten. Findet ihr diese Forderung nachvollziehbar oder seid ihr der Meinung, die deutsche Regierung und die EU würden bereits genug für Libyen tun? Schreibt es uns in den Kommentaren, am besten auch mit eurer Begründung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Das war der RT Deutsch Podcast.